Ihr habt schon den Titel hier gelesen vor euch, die klare Aussage, Dämonen müssen weichen. Gedanken aus dem Bibeltext von Lukas Kapitel 4, Vers 31 bis 37. Das ist ja in unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium heute so der Titel. Gibt es den Teufel, gibt es überhaupt Dämonen? Na, Hollywood sagt ja und macht mit den Horror- und Exorzistenfilmen Millionen von Dollars. Und die werden auch angeschaut. Es wird gerade in diesem Sektor, also wird viel Geld gemacht in Büchern und so weiter. Der aufgeklärte und disorientierte Mensch sagt nein und sagt willkommen im Mittelalter, du Dummkopf. Die Kirchen, die sind sich da nicht so wirklich einig. Da gibt es Leute, die sehr wohl den Teufel als Realität ansehen und verstehen und andere wiederum nicht. Sie haben also ein klares Jein. Wie alle Themen, die vom Jenseits berichten, die von den Bereichen handeln, die wir nicht sehen können, werden wir natürlich der Bibel folgen und ihre Aussagen ernst nehmen. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir für unseren Fuß eine Leuchte haben, damit wir ein festes Fundament haben, auf das wir auch unser Leben gründen können. In unserer Reihe, wie gesagt, durch das Lukas-Evangelium geht es heute um Dämonen. Ein Thema, das manchen Angst macht oder das manchen auch in Unsicherheit bringt, weil er nicht weiß, wie soll man sich denn da so verhalten? Gibt es überhaupt Dämonen? Schauen wir uns den Abschnitt des heutigen Bibeltextes an. Da heißt es, und es geht hier um den Herrn Jesus, kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat, und sie waren betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämonen hatte, und er schrie mit lauter Stimme und sprach, lass ab. Soweit erstmal, wir sehen, wie selbstverständlich von einem Dämon gesprochen wird. Und da die Geschichte ja wirklich sich zugetragen hat, also es wird genannt Kapernaum, Jesus lehrte in einer Synagoge. Und da war dann auch wirklich ein Mensch, der sehr seltsam sich äußerte. Und dann hörte man wirklich eine Stimme in einer Weise, wo es dann auch heißt, dass ein unsauberer Geist bzw. Dämon hier gesprochen hat. Und wisst ihr, liebe Geschwister und Freunde, es gehört zur Bibelauslegung dazu. Also wenn wir die Bibel haben und wir wollen sie dann auslegen, dass wir Gleichnisse als Gleichnisse auslegen, Poesie als Poesie und wirkliche Geschichten als wirkliche Geschichten. Was wahr und wirklich ist, muss auch wahr bleiben. Es ist nicht schriftgemäß, nur soweit es als Wahrheit auszulegen, also auch als Wirklichkeit auszulegen, solange ich es mit meiner theologischen Auffassung vertreten kann. Wenn es dann nicht mehr in meine Überzeugung hineinpasst, darf ich dann nicht auf einmal die Kurve nehmen und dann sagen, ja, das ist jetzt irgendwie Gleichnisrede oder Poesie. Also, dass dies nicht mehr wahr oder wirklich sein soll. Im gleichen Kapitel übrigens, auch in Lukas Kapitel 4, wird schon berichtet, dass der Herr Jesus vom Teufel versucht wird. Da wird hier gesagt, So auch, Kapitel 4, Vers 3 und 4. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben und so weiter. Also das heißt, der Teufel spricht und der Jesus gibt Antwort. So auch hier, der Dämon spricht. Ja. Ich denke, dass wir uns hier alle einig sind, dass die Bibel den Teufel sowie auch die Dämonen als Realität uns vermitteln möchte. Damit sollten wir einfach rechnen. Sie sind Geistwesen mit einem Willen und großer Macht. Wenn es heißt, dass sie unrein sind, dann bedeutet es, dass sie sündigen und gottfeindliche Wesen sind. Ich möchte diesen Bibeltext zum Anlass nehmen, um etwas über Satan und seine Dämonen zu sprechen. Denn die Dämonen sind dem Satan, ihrem Haupt, unterstellt. Dies wird durch folgende Aussagen von dem Herrn Jesus auch deutlich. Er hat viele Menschen von Dämonen selbst befreit, also der Herr Jesus, und seine Gegner behaupteten, dass Jesus mit dem Teufel im Bund ist und deshalb diese Taten tut. Hier aus Lukas, das ist eine falsche Bibelstelle, es ist nicht Lukas 4, sondern Lukas 11. Da heißt es in Vers 15 und 18. Aber etliche von ihnen sprachen, durch den Beelzebul, dem Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und darauf sagt der Herr Jesus, wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Beelzebul ist hier ein anderer Begriff für Satan. Jesus hat es hier so verbunden. Und Satan ist der Oberste der Dämonen und kann natürlich befehlen und die Dämonen müssen ihm gehorchen. In Matthäus Evangelium wird Folgendes berichtet. Da heißt es, dann wird er auch denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Dämonen sind also Engel des Teufels. Es gibt also Engel Gottes und Engel des Teufels. Wo kommen die denn eigentlich her? Ursprung. Darum geht es jetzt. Schauen wir uns den Ursprung der Dämonen des Teufels an. Wie kann überhaupt das Böse in die Welt kommen, in die Welt Gottes kommen? Wo doch Gott ja von ihm auch Folgendes gesagt wird. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und in ihm ist gar keine, also nicht die Spur von Finsternis. Ne? Auch nicht ein Gedanke der Finsternis. Ne? Gar nichts. Also Gott ist reines Licht. Wie kann das Böse in die Welt, wie kam es? Da dieser gute und heilige Gott doch alles erschaffen hat. Da heißt es in Johannes Evangelium 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also hier wird sehr stark Wert gelegt. Alles hat seinen Ursprung bei Gott. Kann Gott das Böse schaffen? In seinem Wort wird deutlich, dass Gott manches auch nicht kann. Zum Beispiel, er kann nicht lügen. Titus 1, Vers 2. Ja. Was er sagt, ist wahr. Also das heißt, wenn wir das Wort Gottes lesen und er sagt, das will ich, und dann können wir nicht denken, das hat er vielleicht nicht so gemeint. Ja. Er kann nicht lügen. Er will auch nicht lügen. Er will uns auch nicht hinters Licht führen. Gott ist nicht nur Licht und somit gut, er kann auch nicht böse sein oder werden. Der allmächtige Gott kann nicht sündigen, das würde seinem Wesen direkt entgegenstehen. Direkt. Wie kann das Böse in die Welt, wie kam es eigentlich in die Welt, wenn der gute und heilige Gott auch nicht andere zum Bösen versucht? So wie es Jakobus 1, Vers 13 heißt. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen noch und er selbst versucht auch niemand. Niemand. Ja, niemand, kein Mensch und auch kein Engel. Ein absolut runder Kreis hat keine Ecken. So ist Gott auch kein Sünder, produziert keine Sünde und versucht niemand zur Sünde. Im Bild gesprochen war zu Anfang alles weiß. Gott und alles, was er erschaffen hat. Wie kam es zum schwarzen Fleck in der Schöpfung? Wie kam es zur Sünde? Wie kam es zum Teufel? Die Bibel berichtet nicht viel davon. Jedoch an zwei alttestamentlichen Stellen sind Hinweise über die Entstehung des Teufels zu erkennen. Menschen, wie zum Beispiel der König von Tyrus, haben sich offenbar mit dem Teufel eingelassen. Was war denn das? Okay, eingelassen. Die Bibel spricht von ihnen, aber beim genaueren Lesen erkennen wir, dass nicht nur sie, diese Menschen, angesprochen werden, sondern auch derjenige, der dahinter steckt, hinter diesen Menschen. Schauen wir uns die erste Stelle an. Ich lese aus dem Hesekiel-Buch, Kapitel 28, Abvers 12. Da heißt es, hier schon ein bisschen vorher: Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Und jetzt sehen wir auch den Text hier. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit in Eden, im Garten Gottes warst du. Dann geht's weiter, Vers 14. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Weiter, Vers 15. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Dann Vers 17. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Sehen wir, was hier gesagt wird? Es geht um einen von Gott gesalbten mächtigen Engel, der Cherubim. Er hat die Aufgabe zu schützen. Schützender Cherub. Er wird als Siegel der Vollendung oder Vollkommenheit bezeichnet. Voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Gott hat hier ein wunderbares Geschöpf erschaffen. Ganz und gar vollendet. Ganz und gar vollkommen. Ohne Makel. Auch seine Handlungen und Wege waren vollkommen und ganz auf Gott hingewandt. Das war so lange, bis Sünde in ihm gefunden wurde. Hier sehen wir den Ursprung der Sünde. Sie fing bei diesem Engel an. Er ist der Urheber der Sünde. Was war seine Sünde? Sein Herz, das heißt seine Person, hat sich auf einmal gegenüber Gott erhoben. Das war das, was Gott gegeben hat. die Schönheit, Weisheit, der Glanz, das trieb diesen Engel nicht mehr zur Dankbarkeit und Anbetung gegenüber Gott an, sondern er sonnte sich in diesem Glanz. Somit wurde er verdorben. Auch der König von Babel wurde mit folgenden Aussagen bedacht, die nicht ihn persönlich meinen konnten, sondern den Teufel, der hinter ihm stand. Und dieser Text sehen wir in Jesaja 14, von Vers 12. Da heißt es: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern? Vers 13. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Wir wissen jetzt, dass sein Herz sich wegen seiner Schönheit und Weisheit überhoben hat. Was wollte dieser Engel? Was hatte er in seinem Herzen? Er wollte sich über die Sterne Gottes erhöhen, das heißt über alles Geschaffene, was Gott getan hat. Über alle Engel wollte er stehen. War er denn damit zufrieden? Nein. Er wollte die gleiche Ehre, Macht und Anbetung wie Gott selbst haben. Er überhob sich. Er wollte nach oben. Deutlich wird bei diesen beiden Bibelstellen, dass nicht Gott der Urheber der Sünde ist, sondern dieser herrliche und dann selbstherrliche Engel. Und mit dieser Tat brach seine Leiter zusammen und er wurde der Teufel. Der Herr Jesus sagte, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. In Johannes 8, Vers 44, da steht: Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehren wollt, ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Also der Urheber oder Vater des Bösen ist nicht Gott, sondern dieser Lichtengel. Es ist also so, dass der vollkommene, schöne und weise Engel, dessen Wege ganz Gottes Wege waren, irgendwann der Sünde sich verschrieben hatte. Es wurde Sünde in seinem Leben gefunden. Dies heißt dann auch, dass Gott seine Geschöpfe, die ihn anbeten können, das sind die Engel und die Menschen, so ausgestattet hat, dass sie die Möglichkeit haben, sich auch gegen Gott zu stellen. Nach meiner Erkenntnis kann ich das so verstehen und erklären. Gott, der die Liebe ist, erschafft Wesen, die ihn anbeten und lieben sollen. Nun sucht die Liebe niemals das Ihre. Das heißt, die Liebe muss sich auch entscheiden können, ob sie das Ihre sucht oder nicht. Deshalb braucht Liebe grundsätzlich einen Entscheidungsraum. Nur durch die Möglichkeit, sich zu entscheiden, kann die Liebe auch das Glück des anderen suchen. Die Liebe sucht ja den Geliebten. Bleibst du bei mir? Diesen Entscheidungsraum hat Gott den Engeln gegeben, sowie später auch den Menschen durch den Baum der Erkenntnis. Sie konnten also mit ihrem Willen entscheiden, wem sie dienen wollten. Da hat Gott sie nicht schon vorher zum Bösen festgelegt oder auch festbestimmt. Der Gedanke zum Sündigen kam vom Engel und nicht von Gott. Denn Gott ist absolut rein und in ihm ist keine Finsternis und er versucht auch niemand. Als der Engel, dieser Engel, durch seine Sünde zum Satan und Teufel wurde, konnte er viele Engel Gottes verführen. So wie es auch im Judas Vers 6 heißt. Da heißt es, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, also sie haben das nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tags mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Auch weitere Engel, die die Aufgabe hatten, das zu bewahren, wozu sie geschaffen waren, fielen von Gott ab. Sie sollten Gott im Himmel loben und schlossen sich jetzt diesem gefallenen Engel an. Seitdem verfolgen sie ein Ziel. Was ist das Ziel? Das Ziel der Dämonen, das Ziel des Teufels. Es ist das Ziel, was dieser schöne Engel seit seiner Herzensverwandlung in Satan, seit seinem bösen Anfang schon hatte. Es geht um die Ehre Gottes, die man Gott vorenthält und letztendlich dann dem Geschöpf bzw. Satan gibt. Die gefallenen Engel ehren nicht mehr Gott, sondern Satan. Wie war es beim Sündenfall der Menschen? Wie kam die Schlange zu den Menschen? Was hat sie am Ende gesagt zur Eva? Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also das heißt, wenn ihr nicht mehr auf Gott hört, wenn ihr ihm nicht mehr die Ehre gebt, die ihm gebührt, indem ihr auch seine Gebote haltet, dann werdet ihr endlich selbstständig. Selbstständig. Ihr werdet dann sein wie Gott und endlich selbst wissen, was richtig und falsch ist. Sei dein eigener Gott. Das war eigentlich der Gedanke, der dahinter steckt. Und setze dich selbst auf den Thron, das heißt, den Bestimmungsort deines Lebens. Auf dem Thron deines Lebens sollte Gott sitzen. Er soll dein Leben bestimmen. Auf ihn gilt es, sich auszurichten, seine Gebote zu halten. Ihn sollst du mit deinem Leben ehren. Der Satan meinte, verdränge Gott. Und setze dich selbst darauf. Dabei merkt der Mensch nicht, zumindest am Anfang nicht, dass er letztendlich auch Satan auf seinen Thron mit ihm eingeladen hat. Die Freiheitslüge des Teufels, bei der er die Selbstständigkeit des Menschen schmackhaft machte, führte direkt in die Sklaverei unter seiner bösen Herrschaft. Satan war nun sein Herr. Er war nun sein geistlicher Vater. Mit dieser Entscheidung der Unabhängigkeit von Gott verehrten die Menschen nun ihren neuen bösen Herrn. Indem sie sich auf den Thron setzen wollten, setzten sie auch Satan mit darauf, damit er sie regiert. Und Satan verfolgt weiter sein Ziel, die Ehre für Gott zu rauben und sich selbst zu geben. Was war, als der Herr Jesus auf die Erde kam? Mit welchen Worten hatte Satan den Herrn versucht? Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da kommt's raus. Da kommt's raus. Der Herr Jesus hatte diese Verführung schroff und mit aller Entschiedenheit abgelehnt. Aber wir sehen, was der Teufel im Sinn hat. Anbetung. Anbetung für sich. Und wie wird es sein, bevor der Herr Jesus wiederkommt, um die Welt in ihrem Chaos dann wieder zu ordnen? In der Offenbarung wird von einer neuen Weltordnung gesprochen, deren Länder sich dann zusammengeschlossen haben und unter einer menschlichen Regierung dann beherrscht werden. Es wird bildhaft von einem Tier gesprochen, welches den zukünftigen Weltherrscher meint. Also es geht hier letztendlich um einen Mensch. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 13. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer vermag gegen ihn zu kämpfen? Das Tier bekommt die Macht vom Drachen. Und das Tier, sowohl der Drache, wird weltweit angebetet. Also am Ende ist nicht der Atheismus der Sieger, sondern die Leute werden religiös. Es wird gebetet, angebetet. Ja, und wer ist der Drache? In Offenbarung 12, Vers 9 steht: Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, die wir schon vom Paradies her kennen, ne? Genannt der Teufel und der Satan, der die ganze Erde oder den ganzen Erdkreis verführt und so weiter. Wir sehen, das Ziel des Teufels ist, dass alle Menschen nicht Gott, sondern den Menschen selbst anbeten, ja, dass letztendlich alle Menschen den Teufel anbeten. Selbstbestimmung des Menschen ist Fremdbestimmung des Teufels, vom Teufel. Mein eigener Herr sein zu wollen, ist Gott die Ehre zu nehmen und sie dem Teufel zu geben. Das macht die Bibel deutlich. Wird sich der Teufel ändern? Wird er von seinem Ziel irgendwann mal abrücken? Wird er irgendwann mal einsehen, dass er falsch gehandelt hat? Vielleicht, wenn er eine lange Strafe bekommt? Wenn der Herr Jesus wieder auf die Erde kommt, wird Folgendes über den Teufel gesagt: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, das ist also nicht der Herr Jesus, sondern ein Engel Gottes, ja, der hatte den Schlüssel des Abgrunds, eine große Kette in seiner Hand und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, also klar, wer hier gemeint ist, und band ihn für 1000 Jahre. Offenbarung, Vers 20, Kapitel 20. Satan hat nun 1000 Jahre Bedenkzeit. Wird er sich im Gefängnis ändern? Nachdem er sieht, dass er mit seiner Macht nichts ausrichten konnte, nun lesen wir weiter, ab Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus dem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den 4 Enden der Erde leben, dem Gog und dem Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl und so weiter. Wir sehen, Satan bleibt Satan. Er ist so voller Hass, dass seine erste Tat nach der Freilassung die sofortige Verführung der Menschen in seinem Blick ist. Sofort. Und die Menschen, die 1000 Jahre unter der Herrschaft des Herrn Jesus lebten, was taten sie? Sie ließen sich auch verführen. Sie verließen ihren König, der ihnen über diese lange, lange Zeit nur Gutes getan hat. Aber schauen wir nochmal auf den Teufel. Er ist nicht änderbar, er bleibt der Teufel. Und was ist sein Ende? Was ist das Ende seiner Dämonen? Wir lesen aus Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist die Hölle, der Feuer- und Schwefelsee. Dort trifft er Bekannte, der Teufel. Vom Tier haben wir ja schon gehört, dieser Weltbeherrscher wurde vor den 1000 Jahren schon in diesen Ort gebracht. Der falsche Prophet, der auch ein Mensch ist, gehörte damals auch zur Riege der Weltregierung. Und diese beiden treffen wieder auf Satan. Das heißt, sie erleben Qualen, aber kommen nicht um. Sie erleben die Ewigkeit mit dem Teufel an diesem Ort. Wir sehen hier auch, dass der Teufel nicht Chef der Hölle ist, sondern ein Gefangener. Der Herr der Hölle sowie der Herr der ganzen Schöpfung ist und bleibt Gott. Er ist der Herr, aber nicht der Teufel. Der Teufel kommt dahin und nicht nur er, sondern auch alle seine Engel, die Dämonen. Der Herr Jesus sagt, indem er die Begebenheit vom Völkergericht anspricht, es werden Völker einmal vor Gott gestellt, die dann beurteilt und auch verurteilt werden. Und dabei sagt Gott einer Gruppe, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das heißt, es wird deutlich, dass die Hölle nicht für die Menschen gemacht wurde, sondern für die gefallenen Engel. Aber Menschen, die die Ziele des Teufels verfolgen, teilen auch seine Zukunft und die Zukunft seiner des Teufels Engel. Dies war jetzt ein kleiner Ausflug über Satan und seine Dämonen, die Engel, seine Engel. Mit dieser Info gehen wir zum heutigen Bibeltext über, und zwar zum ersten Abschnitt. Da heißt es, es geht jetzt wieder Lukas Kapitel 4. Und er, der Herr Jesus, kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat, und sie waren betroffen über seine Lehre. Denn er redete mit Vollmacht, und in der Synagoge war ein Mensch, der den Geist eines unreinen Dämons hatte, und er schrie mit lauter Stimme und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Der erste Gedanke bei diesem Text ist, wo finden wir denn die Dämonen? Was wird hier deutlich? Wir brauchen die Dämonen nicht zu suchen. Sie können überall sein. Selbst dort, wo der Herr Jesus lehrt, wo sein Wort andächtig zugehört wird, auch hier im Gottesdienst. Oh, der Teufel und seine Dämonen scheuen sich nicht, dort aufzutreten, wo Gott selbst ist. Wisst ihr, es gibt Menschen, die reinigen Räume mit Lobpreis und mit komischen Handlungen. Sie rufen den Sieg des Herrn Jesus über eine Stadt oder ein Land aus und meinen, dadurch können sie das Land von Dämonen befreien. Sie meinen, das wäre geistliche Kampfführung. Der Teufel hat heute noch Zutritt sogar im Himmel, direkt bei Gott. Müssen wir uns da fürchten? Oh, manche fürchten sich sehr. Warum? Weil sie auf den Teufel so sehr achten und nicht mit der Realität rechnen. Wo in der Schöpfung gibt es nicht überall den Tod? Wenn du diese Erde verlässt, ja, gibt es überall den Tod. Es gibt da draußen gar keine Luft zum Atmen. Unser Planet ist ständig mit dem Tod umgeben und wird bedroht. Meteoriteneinschlag. Und was machen wir, was machen die Menschen, die nicht an Gott glauben? Sind sie denn deswegen sehr ängstlich? Nein. Sie leben mit dem Wissen, wir haben eine Atmosphäre, die uns schützt. Wir leben ganz getrost. Unsere Erfahrung zeigt auch, dass es schon lange gut gegangen ist. Warum sollte es jetzt anders werden? Ungläubige Leute setzen ihre Hoffnung auf etwas Unbestimmtes und leben zufrieden. Wir setzen unsere Hoffnung auf Gott, der uns sieht und schützt, auch vor Dämonen schützt, und leben doch hoffentlich viel besser. Auch wenn um uns herum sich die Welt des Bösen bewegt, wenn der Teufel und seine Dämonen da sind, keine Sorge, das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist jetzt nicht erst passiert, sondern seit dem Sündenfall völlig normal. Ihre Handlungsfreiheit. Ein weiterer Gedanke ist, selbst ganz in der Nähe Gottes kann sich der Dämon aufhalten und hat einen Handlungsspielraum. Hier bei dem Herrn Jesus und auch im Himmel. Gott lässt es zu. Was wird vom Himmel gesagt? Wieder schauen wir kurz in die Offenbarung. Da heißt es in Kapitel 12 von 9 bis 10. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Gott lässt es zu, dass der Teufel in seine Nähe kommen kann und sogar Christen, die sündigen, vor Gott verklagen darf. Lässt er zu. Wie gut, dass wir auch den Herrn Jesus als Fürsprecher dort haben. Aber der Teufel darf sein Werk tun. Und zwar so lange, bis Gott den Schlussstrich setzt. Es ist immer klar, dass Gott das letzte Wort hat und dass er in seiner Allmacht den Raum seines Widersachers erweitert oder einschränken kann und wird. Nun wieder zum ursprünglichen Bibeltext in Lukas Evangelium. Was sagen die Dämonen? Und in der Synagoge war eben dieser Mensch. Da heißt es, bist du gekommen, um uns zu verderben? Jesus, der Heilige Gottes, ist uns überlegen, sagt hier der Dämon. Schon allein sein Auftreten bringt sie, die Dämonen, in Furcht und Zittern. Sie wissen um ihre kleine Kraft gegenüber dem Sohn Gottes. Dies zeigt auch, in der Nähe von Jesus halten die Dämonen es nicht aus. Wo der Herr Jesus wirklich im Mittelpunkt steht, seine Worte geehrt und befolgt werden, da können die Dämonen ihre Füße nicht stillhalten. Sie können sich da nicht gemütlich einrichten. Für sie wird es unerträglich und sie werden sich melden. Wie auch hier. Sie platzen förmlich mit ihrer Angst heraus. Wir sehen es, es waren mehrere Dämonen in diesem Menschen, denn sie sprechen zuerst in der Mehrzahl und dann scheint sich der Oberste unter ihnen zu melden, und zwar in der Einzahl. Hier spricht dann diesen spricht auch der Herr Jesus dann an. Ich komme zum dritten Gedanken. Ihr Fortgehen, Dämonen müssen weichen, wenn Jesus es befiehlt. Ja. Wir erkennen hier, der Herr Jesus, also in Vers 35, er befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Wir erkennen, es gibt hier keinen Kampf. Kein Sträuben oder nur ein leichtes Aufbegehren gegen das Wort des Herrn. Sicher sind mit dem Hauptdämon auch die anderen ausgefahren. Der Herr Jesus hat sicher hier ganze Arbeit geleistet, ganz aufgeräumt, wie er den Menschen auch immer ganz geheilt hat oder auch ihm immer ganz die Sünden vergeben hat. Unser Herr macht ganze Sache. Wir sehen aber auch, was die Dämonen möchten und was sie hier nicht können, nämlich den Menschen Schaden tun. Der Herr Jesus sagt über dem Teufel Folgendes. Vielleicht haben wir es noch im Ohr. Der Herr Jesus sagt zu den Juden: Und ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Satan, der Menschenmörder, hat seine gefallenen Engel, die in seinem Dienst stehen, und diese sollen und wollen diesen Auftrag ausführen. Und zwar letztendlich wollen sie alle den Tod der Menschen. Demgegenüber ist der Herr Jesus gekommen und von ihm heißt es, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dadurch wurde eine alte Prophetie wahr, nämlich kurz nachdem der Teufel die Menschen in Gestalt einer Schlange verführte, bekam diese gesagt: Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein. Mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und genau das ist auch geschehen. Die Vorbereitung für diese Niederlage des Teufels war der Dienst des Herrn Jesus auf der Erde. Er hat durch seine Anwesenheit die Macht des Satans eingeschränkt und viele besessene Menschen von ihren dämonischen Peinigern befreit. Aber dann, auf dem Hügel Golgatha, als dort der Herr Jesus am Kreuz hing, erlebte er den giftigen Biss der Schlange.
Sie stach mit ihren sündigen Zähnen in den Menschensohn und er erlebte den Tod, den Lohn der Sünde. Aber, und das macht der Hebräerbrief auch deutlich, da heißt es in Hebräer 2, Abvers 14, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzt, der die Macht des Todes hatte, nämlich der Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Am Kreuz hat der Herr Jesus den Kopf der Schlange zertreten. Am Kreuz hat er dem Teufel seine sämtliche Macht geraubt. Hat er auch für die sündigen Engel gelitten? Nein. Sie können durch den Herrn Jesus nicht erlöst werden. Es werden nur Menschen erlöst. Es werden nur Menschen, die von der Herrschaft des Teufels belastet und besessen waren, befreit. Es werden nur solche erlöst, so heißt es hier, die Kinder von Abraham sind. Ja, was heißt das? Gott sagte einmal zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Menschen auf der Erde werden durch Abraham gesegnet werden. Ja, wie denn? Indem sie ihr Leben dem unterstellen, der aus den Nachkommen Abrahams ist, nämlich dem Schlangenbezwinger, Jesus Christus. Zu ihm beten sie und bitten ihn, ihre Lebensschuld zu vergeben. Er soll ihr Retter sein. Und zum anderen steigen sie von ihrem Thron herunter und bitten den Herrn Jesus, dass er sich wieder darauf setzt. Er soll geehrt werden und durch ihn Gott den Vater. In dieser Weise wird ein Mensch, ein geistlicher Nachkomme Abrahams, der seine Schuld vergeben bekommt und aus den Fängen Satans befreit wird. Wie war damals die Stimmung im Volk, als sie den Herrn Jesus sahen? Und da heißt es, und ein Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, wie ist das oder was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geistern gebietet und sie ausfahren. Und sein Ruf verbreitete sich in alle Orte der umliegenden Gegend. So eine Macht hatten sie nicht gekannt. Damit haben sie nicht gerechnet. Es gab keinen Kampf, nur ein Befehl und fertig. Und sofort war der Mann vernünftig und frei. Was können wir heute mitnehmen? Die Sünde kommt nicht von Gott, sondern von Satan. Satan und seine Leute wollen Gottes Ehre dem Geschöpf geben. Der Mensch und dann letztendlich der Teufel soll das Sagen haben. Dabei wird der Mensch die gleiche Zukunft haben wie der Teufel selbst. Jesus hat unter Einsatz seines Lebens die Macht des Teufels gebrochen. Jeder, der Christus wieder auf den Thron seines Lebens setzt, ist gerettet und frei von der festen Bindung an Satan. Und wer Christus hat, kann ganz beruhigt in die Zukunft blicken. Amen.